Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Dankeschön. Das darf sehr, sehr gern weitergehen. Ich habe uns etwas mitgebracht. Und zwar kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich kleiner war, habe ich meiner Mutter beim Kartoffelschälen zugeschaut. Und meine Mama hat tatsächlich die Kartoffeln mit einem kleinen Küchenmesser geschält. Ich habe leider die Kartoffel vergessen, sonst hätte ich das gern vorgemacht. Aber sie hat tatsächlich Kartoffeln oder all die Dinge, die sie geschält hat, mit einem Küchenmesser geschält. Und ich dachte mir halt, weil ich es halt von meiner Mama so kennengelernt habe, so macht man das halt. Dann bin ich irgendwann auch, für die, die es wissen, in die Lehre gegangen. Ich habe ein Jahr lang den Koch gelernt. Und mein Lehrer war ein sehr, sehr guter Lehrer, aber auch ein sehr, sehr strenger Lehrer. Und wir durften auf jeden Fall nicht das Messer zum Schälen verwenden, sondern wir mussten etwas nehmen, was sicherlich auch in jedem Haushalt auch bei euch ist, und zwar einen gewissen Sparschäler. Jetzt fragst du dich vielleicht, oder vielleicht bist du auch selber hier und sagst dir, okay Sam, wo ist der Unterschied? Ich bin zu Hause auch noch jemand, der mit einem Messer schält. Dann dachte ich mir, nehme ich dich ganz kurz hinein in die Lehre des Schälen. Warum heißt dieses Ding eigentlich Sparschäler? Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Es gibt einen ja, sehr, sehr effektiven Grund, warum dieses Ding Sparschäler heißt. Denn mit diesem Sparschäler soll der Verlust des Objektes gespart werden. Was meine ich damit? Wenn du mit diesem Messer eine Kartoffel oder ähnliches schälst und es wirklich nicht präzise drauf hast, merkst du, dass nicht nur die Schale abgeht, sondern tatsächlich sehr, sehr viel von dem Gemüse beziehungsweise vielleicht auch von der Frucht, die du schälst. Das bedeutet, dass du wenig Ertrag gespart hast, sondern sehr, sehr hohen Verlust hast. Deswegen hat man diesen Sparschäler erfunden, damit man so dünn wie möglich die Schale von dem jeweiligen Objekt trennen kann. Ist in vielen Richtungen sinnvoll. Als erstes, vielleicht wusstest du das gar nicht, aber die meisten Vitamine eines Obstes oder eines Gemüses befinden sich eigentlich unmittelbar unter der Schale. Deswegen ist es auch wichtig, dass du zum Beispiel einen Apfel eigentlich nicht schälst, sondern ihn isst, weil die meisten Vitamine auch in der Schale und unter der Schale sind. Bedeutet, wenn du zu viel wegschneidest, schneidest du nicht nur zu viel von diesem Objekt, also von diesem Obst oder Gemüse weg, sondern auch von diesen wirklichen Nährstoffen schneidest du auch weg. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ich bin am Sonntag in die Kirche gekommen und wollte keinen Grundkurs von einem Sparschäler haben. Was hat dies jetzt mit meiner Predigt zu tun? Ich finde etwas ganz, ganz Wichtiges. Man kann auch mit diesem Ding schälen. Das ist einfach die Realität. Ich will jetzt keine Werbung machen für den Sparschäler und sagen, dass man nur mit dem Sparschäler schälen kann. Es funktioniert tatsächlich auch mit diesem Messer. Aber ich stehe hier, um zu sagen, dass es eine viel bessere und eine viel effizientere Möglichkeit gibt, etwas zu schälen, und zwar mit dem Sparschäler. Die Frage in dieser Thematik ist nicht, ob es funktioniert, sondern die Frage ist, wie viel besser es funktioniert und was das Ergebnis am Ende des Tages ist. Und ich glaube, dass es viele, viele Punkte auch in unserem Leben gibt, wo dieser Ansatz auch extrem wichtig ist. Denn es gibt viele Dinge im Leben, die funktionieren. Das ist einfach die Realität. Die Frage ist nur, wie gut sie funktionieren und wie effizient sie sind. Wenn du dich zum Beispiel in die Medizin schaust, hat die Medizin sich ja über Jahre wirklich fortentwickelt, was ja richtig gut ist. Und es gibt immer wieder, ich habe viele Ärzte, auch bei uns in der Kirche, gibt immer wieder Streitpunkte zwischen der jüngeren und der älteren Generation, weil Dinge, die man damals gemacht hat, die macht man ja heute nicht mehr. Und warum man sie heute nicht mehr macht, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Warum? Weil man gemerkt hat, dass manche Praktiken auch in der Medizin funktioniert haben, aber der Verlust viel zu groß war. Deswegen hat man heutzutage halt Techniken entwickelt, wo es nicht nur funktioniert, sondern wo der Verlust auch am geringsten ist. Und jetzt komme ich natürlich zu unserem Thema. Wir sind, wie schon Raphael gesagt hat, in der Spirit-Reihe. Wir wollen uns um den Heiligen Geist drehen und wir wollen uns mit ihm beschäftigen. Wir gehen ja auf Pfingsten zu, wir gehen auf das wunderbarste Ereignis, das, was Raphael vorgelesen hat in Joel 3, das ist ja an Pfingsten Realität geworden und das wollen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wenn es um die Thematik geht von, wir wollen nicht nur irgendetwas tun, sondern wir wollen es so tun, dass es am besten und vor allem am, ja, dass der Ertrag am größten ist, dann dürfen wir uns auch mit dem Geist Gottes beschäftigen. Warum hat diese Sparschäler-Methode auch etwas mit dir und mir und dem Heiligen Geist zu tun? Wenn wir uns das Leben anschauen und wenn wir uns auch das geistliche Leben anschauen und wenn wir in die Bibel hineinlesen, dann merken wir, dass ja bevor der Geist Gottes, wie in Apostelgeschichte 2, auf die Menschheit gefallen ist, wie wir es lesen, dass es auch Menschen davor gab, die auch mit Gott unterwegs waren. Es war nicht erst so, dass als der Geist Gottes kam, dann urplötzlich die Christenheit oder der Glaube entstanden ist, sondern es gab auch davor schon Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Aber wir lesen tatsächlich eine wirklich krasse Veränderung zu vor dem Geist Gottes und nach dem Geist Gottes. Das bedeutet, auch in unserem Glaubensleben kann es vielleicht so sein, dass wir Dinge tun, die vielleicht auch in irgendeinem Hinblick erfolgt hat. Aber die Frage ist ja immer, wie effizient das Ganze war. Heute Morgen möchte ich mit uns über die Thematik des Übernatürlichen und auch die Thematik des Heiligen Geistes reden. Und ich möchte uns vor Augen führen, dass ich dir runtergebrochen, das ist so der Kern meiner Aussage, dass all das, was du tust, so viel einfacher geht, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist. Das ist so, ich könnte jetzt eigentlich Amen sagen und wir könnten weiter Lobpreis machen, weil das reicht eigentlich heute Morgen. Alles, was wir tun, wird so viel effizienter und so viel einfacher, wenn wir das, was Jesus verheißen hat, und zwar die Kraft aus der Höhe in unserem Leben, sehen, annehmen und akzeptieren. Es geht auch so, in vielen Punkten, davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, was läuft besser, oder? Amen. Dankeschön. Das Übernatürliche sollte tatsächlich ein Teil unseres Lebens sein. Ich bin tatsächlich erstaunt und manchmal herausgefordert, wie viele unterschiedliche Denominationen es in der Christenheit gibt, wie viele Glaubensrichtungen es geht. Wir lesen alle dieselbe Bibel, wir haben alle denselben Gott und es gibt trotzdem so unterschiedliche Art und Weisen, wie Menschen ihren Glauben leben. Und gerade wenn es zu dem Thema Geist Gottes kommt, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, gibt es die eine Richtung, es gibt die Extremen und es gibt auch die andere Seite des Extremen. Und in meinem Freundeskreis werde ich immer so belächelt und da wird mir gesagt, Sam, du bist ja eh kein Charismatiker. Das wird mir immer wieder vorgeworfen, Sam, du bist ja eh kein Charismatiker. Und das, was ich immer wieder sage, ist, doch, ich bin halt ein biblischer Charismatiker, nicht so wie du. Das ist immer so die Späßchen, die wir haben. Ich bin von meinem Typ her, da bin ich ganz ehrlich mit euch, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht schocke, von meinem Typus her würde ich eigentlich sagen, weil so viel Unfug mit dem Geist Gottes getrieben wurde, würde ich am liebsten sagen, das sollte es nicht geben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es nicht erlebt, aber ich habe so viele Sachen erlebt, wo ich traurig, wo ich zornig wurde, weil Menschen Dinge mit dem Geist Gottes gemacht haben, wo der Geist Gottes sich vielleicht auch irgendwann selber denkt, so, also da steht vielleicht mein Name, aber ich bin nicht mit drin. Aber weil ich in der Bibel ganz klar lese, dass es eine göttliche Realität ist, dass der Geist Gottes Präsenz haben sollte in unserem Leben, sag ich immer wieder zu mir selber, Sam, es ist völlig egal, was du darüber denkst. Es ist völlig egal, was andere draus gemacht haben. Sam, versuch immer wieder, das Biblische und vor allem den Geist Gottes, der dir in der Bibel offenbart wird, in deinem Leben anzunehmen. Das Übernatürliche, der Spirit, der Heilige Geist, so wie du ihn nennst, es ist eine biblische Realität, die in deinem Leben sichtbar werden darf, wenn du und ich es zulassen. Ich bin begeistert von Jesus, weil du merkst halt, dass auch Jesus im Geiste lebte. Dass Jesus durch diese Welt, als er da war, ging und wirklich vom Geist Gottes auch immer wieder geführt wurde. Er hat Dinge getan, für die können wir heute nur träumen, wenn wir ehrlich sind. Aber das Geniale an Christus ist, dass er in Johannes 14 gesagt hat, dass wir das, was er getan haben, auch tun werden, sogar noch größer. Das, was Jesus getan hat, war für mich schon eine Sache, wo ich mir denke, boah, Jesus, also du hast diese Welt wirklich revolutioniert. Du warst es, der Menschen erreicht hat für die Liebe Gottes wie kein anderer. Und dieser Christus sagt zu mir und auch zu dir, wir werden es genauso tun und noch größer. Und das Geniale ist, dass die Bibel uns nicht aufzeigt, dass es bei Jesus stehen geblieben ist, wenn es um das Übernatürliche geht. Die Bibel hat nicht irgendwie nach Johannes, nach dem Johannesevangelium gesagt, okay, bei Jesus gab es das und danach nicht mehr. Sondern die Apostelgeschichte zeigt uns ja auf, das ist ja einer der Bücher im Neuen Testament, die uns ja genau das aufzeigt, was Christus verheißen hat. Und wenn wir zum Beispiel Apostelgeschichte 3 lesen, du darfst gern mitlesen, von 12 bis 13, dann lesen wir von einem Petrus, der etwas Übernatürliches vollbrachte durch den Geist Gottes. Ich habe da erst letztens wieder drüber nachgedacht. Da war dieser gelähmte Mann vor der Pforte, vor dem Tempel. Er hatte nie das Privileg, sein ganzes Leben lang in den Tempel Gottes zu kommen. Weil das damalige Gesetz verheißen hat, dass solchen Menschen es nicht gewährt waren, in den Tempel zu gehen. Und dieser Mensch, der seit der Geburt an gelähmt ist, spricht zu Petrus. Und das, was ja Petrus sagt, ist ja dieser geniale Satz, wo Petrus gesagt haben: Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus steh auf und lauf umher. Und der Typ, er läuft umher und er ist das erste Mal im Allerheiligtum, er ist das erste Mal im Tempel Gottes und die ganze Crowd ist komplett überfordert. Und ich kann das nachvollziehen. Wenn jetzt hier ein Gelähmter wäre, er würde hinten liegen, er wäre reingetragen worden von seinen Freunden und Jesus berührt ihn und er fängt auf einmal an rumzulaufen. Ich glaube, keiner von euch würde mir mehr zuhören. Das ist einfach die Realität. Wir werden so überfordert, dass dieser Mensch, der auf einmal, der laufen kann, das wäre auch, glaube ich, für uns, die wir an Wunder glauben, schon erstmal eine Sache. Die Antwort, die Petrus gegeben hat, das ist für mich eigentlich das, was diese Stelle aussagt. Nicht, dass dieser Mensch auf einmal laufen kann, sondern die Antwort, die wir im Vers 12 und 13 lesen und auch davor, ist ja folgende. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagt: Ihr Leute von Israel, und jetzt kommt der Kernsatz, warum seid ihr überrascht? Warum seid ihr überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staut ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesu verliehen hat. Ich finde es so genial, was Petrus hier sagt. Ja, da läuft jemand, aber wieso seid ihr überrascht? Wenn Gott da ist, dann passieren halt solche Dinge. Wenn Gott da ist, dann passieren halt solche Dinge. Und ich habe mich ermutigt, diese Stelle, und natürlich erfordert sie mich heraus, weil ich mir denke, okay, Sam, wie oft hast du überhaupt die Erwartung, dass so etwas passiert? Denn wenn die Bibel wahr ist, und wir sind ja davon überzeugt, dass sie wahr ist, dann haben wir einen Gott, der allgegenwärtig ist und der da ist, wenn Menschen zusammenkommen. Wo zwei oder drei unter seinem Namen zusammen sind, da ist er unter ihnen. Das heißt, wenn Gott da ist, dann können solche Dinge passieren. Die Frage ist halt nur, ist es in unserem Herzen? Und vor allen Dingen glauben wir genau diese Thematik. Weil ich glaube, Gott ist ready. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, Gott wartet, der Welt zu zeigen, wie groß und herrlich er ist. Jugendliche kommen ganz, ganz oft zu mir und reden mit mir über die Thematik von, ja Sam, wir sind doch in der Minderheit, wir sind doch benachteiligt, wir werden ausgelacht, wir sind die, die irgendwie komisch sind. Und was ich ihnen immer wieder versuche aufzuzeigen, ist halt: Ey Freunde, das, was wir haben, ist Jesus Christus höchstpersönlich. Wir sind nicht auf der Verliererseite. Wir sind auf der Gewinnerseite, weil wir Jesus haben. Aber wir Christen, und da muss ich mich leider manchmal mit hineinziehen, leben so, als ob wir auf der Verliererseite wären. Denn wir sind nicht davon überzeugt, ich bin nicht davon überzeugt, dass Gott heute noch Wunder tut. Ich bin nicht davon überzeugt, dass er diese Welt verändern möchte. Ich bin nicht davon überzeugt. Und da ist immer wieder der Geist Gottes, der mich auch ermutigt und auch die Bibel, die mich immer wieder ermutigt, an das Übernatürliche, an den Geist Gottes zu glauben, an die Kraft aus der Höhe, so wie Jesus es verheißen hat. Warum brauchen wir das Ganze überhaupt? Ich habe es ein bisschen anklingen lassen, aber ich will da in die Thematik noch mal ein bisschen hineingehen. Warum brauchen wir, beziehungsweise warum gibt es überhaupt das Übernatürliche auf dieser Welt? Sind einfache Punkte, die aber wichtig sind, dass wir sie uns vor Augen führen. Ein paar Leiter von hier waren jetzt Freitag und Samstag auf der LeadCon, das war die Pastorenkonferenz der Ecclesia. Und da war das Thema, wie im Himmel, so auf Erden. Für mich eine geniale Konferenz gewesen. Ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Es waren so kleine Nebensätze, die mich total ermutigt haben. Aber dieser Punkt von wie im Himmel, so auf Erden, das ist eine Sache, die sollte es nicht nur auf irgendeiner Konferenz geben, sondern die darf es auch jeden Tag in deinem Leben geben. Was meine ich damit? Gott sehnt sich danach, in wirklicher Beziehung zu den Menschen zu leben. Ich werde nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber der Gedanke Gottes von ihm und der Menschheit wird in der Schöpfung sichtbar. Eine völlige Gegenwart, eine völlige Zweisamkeit, etwas, wo nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Wenn du dich fragen möchtest, wie sieht der Himmel aus, dann will ich dir empfehlen, auch mal die Schöpfung zu lesen. Weil ich glaube, dass das, was Gott mit dem Mensch dort hatte, auch in der Ewigkeit sein wird. Und durch den Sündfall, ich werde nachher noch auf die Thematik eingehen, merken wir ja, dass diese Connection und diese Beziehung zerbrochen ist. Aber Gott sei Dank haben wir einen Gott, der dann nicht gesagt hat, ja, ist halt so, sondern der alles dafür tut, dem Menschen zu begegnen. Und wie tut er dies? Indem er dafür sorgt, dass Menschen auch hier auf Erden ein Stück vom Himmel schmecken dürfen. Und genau das ist für mich das Übernatürliche. Wenn Gott eingreift auf natürlicher oder auf übernatürliche Art und Weise, dann darf der Mensch schmecken, wie es im Himmel einmal sein wird. Was meine ich damit? Lasst uns ganz kurz in Johannes 4 hineingehen. In Johannes 4 lesen wir von einer Frau, die eine Begegnung hatte, nicht nur mit Jesus, sondern auch mit dem Himmel. Jesus ist in Samarien und er ist an dem Brunnen und da kommt eine Frau, die einfach von diesem Brunnen Wasser schöpfen wollte. Etwas ganz Natürliches auf dem ersten Blick. Wenn du die Geschichte ein bisschen analysierst, merkst du, dass diese Frau den Himmel gebraucht hat. Denn diese Frau, sie ging alleine zum Brunnen. Etwas total Unnatürliches. Diese Frau ging zur Mittagszeit zum Brunnen. Etwas total Unnatürliches. Wenn du mal in einem heißen Land warst, weißt du, dass du um die Mittagszeit nicht draußen bist. Das ist einfach die Realität. Diese Frau, sie hat den Himmel gebraucht, weil aufgrund von Erlebnissen, die sie selber hatte, wurde sie in meiner Auslegung gemieden. Sie hatte wenig Zugehörigkeit. Freunde hatte sie nicht. Freundinnen hatte sie nicht. Und auf einmal steht da ein Mann, der anfängt, mit dieser Frau zu reden. Und die Frau, sie war überrascht, auch zu Recht, weil vielleicht davor niemand mit ihr geredet hat. Und das, was Jesus tut, ist, er redet nicht nur mit ihr, sondern er schenkt ihr ein Stück von Himmel, indem er übernatürlich in ihr Leben hineinspricht. Er hat Dinge aufgesagt, die er eigentlich nicht wissen konnte. Und die Frau, sie war nicht zerstört, sie war nicht entsetzt, sondern sie war so erfüllt von dem, was Jesus gesagt hat, dass sie all ihre Last und all ihre Zweifel vielleicht auch beiseite gelassen hat und auf einmal ins Dorf rennt und den Menschen davon erzählt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dies war nicht, weil Jesus irgendwelche klugen Sprüche verwendet hat oder vielleicht sich in der Lehre des Menschen auskannte, wusste, was er sagen musste, um diese Frau zu erreichen, sondern weil er übernatürlich in das Leben dieser Frau hineingesprochen hat. Und somit hat diese Frau eine Begegnung mit dem Himmel gehabt und wurde verändert. Das ist dieser erste Punkt, den ich uns aufzeigen möchte, dass der Geist Gottes und das Übernatürliche in unserem Leben und auch in das Leben von anderen kann dazu dienen, dass der Himmel erlebbar wird. Aber Gott möchte nicht nur den Menschen begegnen mit dem Übernatürlichen, sondern er möchte ihn erreichen und vor allen Dingen auch verändern. Paulus ist das beste Beispiel in dieser Thematik. Paulus wurde ja von einem Christenverfolger zu einem Christusnachfolger. Aber nicht, weil er kluge Worte gehört hat. Auch nicht, weil er die alten Schriften studiert hat. Im Gegenteil, er kannte die alten Schriften besser als die Jünger Jesu höchstpersönlich. Und trotzdem hat er nicht erkannt, wer Christus ist. Es hat etwas gebraucht, und zwar das übernatürliche Wirken Gottes. Paulus hat erlebt gehabt, wie Jesus höchstpersönlich zu ihm spricht. Wir kennen die Story, falls du sie nicht kennst, ganz kurz. Paulus ist erst unterwegs nach Damaskus und eigentlich wollte er nach Damaskus gehen, um nochmal und effektiver Christen zu verfolgen. Er wollte Christen und Christus, er wollte sie niedermetzeln. Und in all der Zeit, auf dem Weg, begegnet ihn Gott übernatürlich in einer Lichtsäule. Er ist 3 Tage lang blind. Aufgrund von einem gesalbten Gebet wird er wieder sehend. Und auf einmal wurde er von einem Christenverfolger zu einem Christusnachfolger, weil er den Himmel erlebt hat. Er hat das übernatürliche Wirken Gottes erlebt. Und du denkst dir jetzt vielleicht, Sam, okay, Bibel, Paulus, ein großer Männer Gottes. Dann will ich dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich immer wieder merke, dass wenn wir auf den Geist Gottes und auf das Übernatürliche hören, dass es Frucht bringt. Ich würde von mir aus behaupten, dass ich mit Menschen ganz gut umgehen kann. Das ist so einer meiner größten Stärken, würde ich sagen. Und ich würde auch behaupten, dass ich Gespräche gut führen kann. Aber dieses Gespräch habe nicht ich geführt, sondern dieses Gespräch hat Gott geführt. Es war ein ganz normaler Mittagstag. Wir waren im Office und als Jugendpastor ist halt so, dass Leute einfach kommen in dein Office. Du willst eigentlich arbeiten, aber sie sind da und du führst Gespräche. Und es war eigentlich ein ganz, ganz banales Gespräch über Beziehung. Es war nichts Großes, da war einer aus der Jugendkirche da und wir haben so ein bisschen über Beziehungen geredet, über so das, was man halt redet. Und wenn man noch ein bisschen jüngere Menschen hat, dann stellt man sich die Frage, wie wäre es denn mit dem oder wie wäre es denn mit der? Das sind so typische Gespräche, die man mit Jugendlichen bzw. mit jungen Erwachsenen führt. Und die Frau, sie war da und so wie ich halt bin, sagt, hey, wie wär's denn mit dem? Und sie fängt an und sagt, ja, es würde schon passen. Nee, aber klappt nicht. Und sage ich, warum? Ja, der hatte schon eine Freundin und ich glaube, das passt nicht. Und in dem Moment, als sie diesen Satz gesagt hat, sprach der Geist Gottes einfach zu mir und ich habe ihr die Frage gestellt, kann es sein, dass du aufgrund von der Tatsache, dass er schon eine Freundin hatte, dich wie die B-Ware fühlst. Und ab da war vorbei. Tränen sind geflossen. Ich konnte auch nichts mehr sagen. Ich musste einfach nur beten, weil das war einfach ein ganz, ganz emotionaler Moment. Weil das war nämlich der Knackpunkt. Es war nicht irgendwie, dass davor schon eine Partnerin da war, sondern es war eigentlich, dass dieser Mensch sich so unsicher mit sich selber ist, dass wenn sie diese Beziehung eingegangen wäre, sich immer wie die B-Ware gefühlt hat. Und jetzt kannst du dir sagen, Psychologie, Sam, oder ich sag, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen. Weil die Frage, die stelle ich normalerweise nicht, es war so eine gezielte Frage, dass Gott mich geleitet hat in dem Moment und wir konnten füreinander beten, ich konnte für sie beten und das Gespräch, es war so, ich sag jetzt mal geisterfüllt, weil der Himmel die Erde berührt hat. Weil Gott möchte den Menschen erreichen und verändern durch das Übernatürliche. Davon bin ich überzeugt. Und das Geniale ist, er will dich gebrauchen dafür. Er will nicht nur dich erreichen mit dem Übernatürlichen, sondern er will auch durch dich andere erreichen. Denn wir müssen uns vor Augen führen, manchmal geht es halt nicht um das Offensichtliche. Manchmal steckt viel, viel mehr dahinter, in diesem Leben, in dieser Welt. Und die Frage ist, die ich dir schon mal gestellt habe, ist, wollen wir einfach nur schälen oder wollen wir richtig schälen, sodass am Ende des Tages es viel effizienter ist? Und das ist die Thematik, wenn wir um den Geist Gottes reden. Jetzt kommt ein Punkt, mit dem ich mich selber ganz, ganz viel beschäftige. Warum brauchen wir das Übernatürliche? Warum brauchen wir den Geist Gottes? Ein Punkt, der mich selber herausfordert, aber ich dachte, wir werden ihn gemeinsam teilen. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit, warum brauchen wir den Geist Gottes? Aufgrund von meinem und deinem Versagen. Was meine ich damit? Für die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich hasse es zu versagen. Es ist einfach so eine Realität. Ich habe kein Problem damit zu verlieren. Das ist so eine Sache, die juckt mich nicht. Monopoly spielen, kann ich gern gewinnen. Aber Versagen ist für mich etwas, was ich nicht mag. Etwas, wo ich mir Mühe gebe. Etwas, wo ich wirklich Gas geben möchte. Da, wo ich wirklich viel hinein investiere. Und dann zu merken, dass es nicht geklappt hat. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, boah, damit habe ich immer wieder zu kämpfen. Und in den letzten Wochen und Monaten bin ich selber in einem Prozess drin. Ich bin Gott von tiefstem Herzen dankbar, dass er mich errettet hat, wirklich. Das ist so eine Sache, das Kreuz ist für mich immer noch eine Herzensgeschichte, wo mir Tränen über die Wangen laufen, weil ich so begeistert bin von diesem Gott. Und was ich mir immer wieder gesagt habe, war, Gott, weil du alles für mich gegeben hast, will ich alles für dich geben. Für die, die schon ein bisschen älter sind und auch ein bisschen länger mit Christus unterwegs sind, merken, dass das manchmal ziemlich herausfordernd sein kann. Kann herausfordernd sein, für Christus alles zu geben, Gas zu geben, ihm immer wieder auf Platz 1 zu stellen, Sünden, die man vielleicht hatte, abzulegen. Das Leben, es ist dann halt doch noch da und wir sind dann doch noch nicht in der Ewigkeit. Und wir haben Dinge, wo wir versagen in unserem Leben. Und was hat das Ganze jetzt mit dem Geist Gottes zu tun? Kurze theologische Geschichte. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann merken wir, Gott hatte den Plan mit den Menschen, und zwar diese Einheit, die im Garten Eden zu finden ist. Aufgrund der Sünde wurde diese Einheit durchbrochen. Der Mensch wurde aus dem Garten Eden geschmissen, also von dem Sinnbild her aus dieser ewigen Gegenwart Gottes herausgeschmissen. Und ein paar Kapitel und ein paar Bücher weiter lesen wir von einem Gott, der in 2. Mose mit seinem Volk einen Bund schließt mit der Thematik, ich soll euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und die Voraussetzung für diesen Bund war es, das Gesetz einzuhalten. Die das Alte Testament aufmerksam gelesen haben, wissen Bescheid, dass das Volk es so gar nicht geschafft hat. Das Volk hat es so gar nicht geschafft, die Gesetze und die Gebote Gottes einzuhalten. Freunde, lasst uns nicht hochmütig sein, wir wissen, dass es in unserem Leben auch so ist. Aber worauf möchte ich hinaus? Der erste Bund, der eingeführt wurde, war und hatte eigentlich nie den Zweck, die Menschen zu befreien und zu erlösen. Denn wenn wir Paulus genau lesen, gerade auch im Kolosserbrief, dann lesen wir davon, dass Paulus aufzeigt, dass der erste Bund, die Gesetze, haben dazu beigetragen, um den Mensch einfach nur aufzuzeigen, dass er Erlösung braucht. Es war nicht so, dass der erste Bund quasi dazu sorgen sollte, dass der Mensch befreit wird, sondern der erste Bund war eigentlich dafür da, um aufzuzeigen, dass der Mensch überhaupt die Erlösung braucht. Und somit kam Gott, und das liest du ja auch gerade in den großen Propheten, mit seinem neuen Bund, dieser Bund, der in Herzen hineingeschrieben wird, nicht ein Bund, der auf Tafeln geschrieben wird, sondern ein Bund, der in Herzen geschrieben wird. Und es war jetzt nicht so, dass Gott sich nach dem ersten Bund dachte, oh, also davon bin ich jetzt eigentlich nicht ausgegangen, dass die Menschheit es nicht schafft. Er hat sich nicht mit seinen Engeln unterhalten, so Gabriel, dachtest du, dass sie das nicht schaffen? Sondern es war von Anfang an klar, noch vor Bestimmung der Zeit war es klar, dass Christus für uns am Kreuz stirbt. Der neue Bund, er musste her und der neue Bund hat es geschafft, das Herz zu reinigen und Christen zu Christus zu führen. Was ist einer der größten Merkmale des neuen Bundes? Dass der Geist auf den Menschen fiel. Der neue Bund soll dafür sorgen, dass der Mensch geheiligt wird zu Gott hin. Und wenn einer der wichtigsten Kennzeichen des neuen Bundes der Geist Gottes ist, heißt es auch, wenn es um das Thema Heiligung geht, wenn es um das Thema Versagen geht, dass wir den Geist Gottes da nicht außen vor lassen dürfen. Wir gehen immer davon aus, dass wenn es um das Übernatürliche geht, wenn es um Prophetie geht, wenn es um Zungensprache geht, dass da der Geist Gottes wichtig ist. Aber Freunde, der Geist Gottes ist genauso wichtig, wenn es um deine und meine Heiligung geht. Wenn es darum geht, vor Gott gerecht zu sein. Warum gehen wir davon aus, dass er nur der Anfänger unseres Glaubens ist? Wie gesagt, er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Und in den letzten Tagen durfte ich wieder so Mut fassen, weil ich wusste, boah Jesus, egal was ist, dein Geist wird mich immer wieder zurückführen zu dir. Wird manch einer hier vielleicht sagen, Sam, das ist eine billige Gnade. Ich würde sagen, nee, es ist die richtige Gnade. Denn ich gehe davon aus, dass Gottes Gnade, dass Gottes Geist mich immer so verändern wird, dass ich am Ende des Tages wieder vor seinen Füßen lande. Egal wie weit ich mich von ihm entferne, ich gehe davon aus, dass der Geist Gottes in mir bewirkt, dass ich am Ende des Tages wieder zu seinen Füßen liegen werde. Und das nimmt mir so einen Druck, es nimmt mir so eine Last weg, weil ich mir denke, Sam, du musst gar nicht immer so tough sein, wie du denkst. Du musst gar nicht immer so stark sein, wie du denkst. Denn die Bibel sagt, in den Schwachen ist er mächtig. Und wenn es auch um deinen und meinen Glauben geht, dürfen wir bekennen, Gott, ich bin ganz oft schwach. Sei du stark in mir. Wenn es um den Geist Gottes geht, geht es natürlich um das übernatürliche Wirken Gottes. Es geht darum, dass Gott dir begegnen möchte und auch durch dich andere begegnen möchte. Aber wenn wir den Geist Gottes vor Augen führen, müssen wir auch uns vor Augen führen, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Dass wenn du gerade in einer schwierigen Zeit steckst, und ich will so weit gehen und sage, selbst wenn du gerade in Sünde steckst, du doch vertrauen darfst, dass der Geist Gottes dich wieder zurück zu Jesu Füßen führt. Amen. Amen. Wie schaffen wir das Ganze? Wie wird das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit erzählt habe, zu deiner und meiner Realität? Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, seh den Geist Gottes nicht nur oder überhaupt nicht als Hobby in deinem Leben. Was mich so stört gerade an der christlichen Gesellschaft ist, dass es so gelebt wird, dass der Geist Gottes ein Hobby ist. Der nächste Kick, den wir erleben können. Aber der Geist Gottes, er ist kein Hobby, sondern er ist eigentlich Teil unseres Lebens. Lasst uns noch mal Paulus anschauen, weil für mich ist eigentlich er einer der geisterfülltesten Menschen im Neuen Testament. Du liest von einem Paulus, der sehr, sehr viel erlebt hat. Er hat erlebt, wie er gesteinigt wurde. Er hat erlebt, wie er Schiffsbruch erlitten hat. Er hat erlebt, wie er mit einem Korb eine Mauer runtergelassen werden musste, weil Menschen ihn umbringen wollten. Und in all der Thematik merkst du immer wieder, dass der Typ erfüllt war vom Geist Gottes. Warum? Weil genau dieser Geist Gottes Teil seines Alltags war. Ich hasse Schlangen. Ich bin wirklich, also ich kann Menschen nicht, ich will dir auf die Füße treten. Falls du eine Schlange zu Hause hast, der Herr wird dich verändern. Schlangen sind so Viecher, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und wir lesen von Paulus, dass er auf einer Insel landet, ein Feuer macht und wegen diesem Feuer von einer Giftschlange gebissen wurde. Da wäre bei mir vorbei. Ich glaube, wenn ich nicht an einem Gift gestorben wäre, wäre ich an einem Herzinfarkt gestorben. Was Paulus macht, ist einfach, der schüttelt diese Schlange einfach nur ab, als ob das ein Mückenstich wäre. Schmeißt diese Schlange ins Feuer und nichts ist. Warum? Der Typ wusste, der Geist Gottes ist Alltag in seinem Leben. Er wusste, dass das Übernatürliche so präsent ist in seinem Leben, dass er sich nicht vor dem Gift dieser Schlange fürchten muss. Es war kein Hobby, was er irgendwie auf YouTube gelesen hat oder gesehen hat, sondern es war die Realität seines Lebens. Und ich glaube, um diese Realität zu empfangen, ist das kleine Thema oder das kleine Wörtchen Erwartung ganz, ganz wichtig. Ich bin kein Mensch, der gerne irgendwelche Schematas preisgibt, wenn es um den Geist Gottes geht. Ich will mich davor hüten zu sagen, bete zweimal und dann dreh dich dreimal im Kreis und dann passiert was. Weil ich bin nicht Gott. Ich kann das nicht. Ich will es auch gar nicht. Gott wirkt, wie er wirken möchte. Aber wenn du ein Schema haben möchtest, dann ist das, glaube ich, was die Bibel uns auszeigt, das Thema Erwartung und Haltung. Wenn wir nicht erwarten, dass das Übernatürliche in unserem Leben wirkt oder da ist, dann bin ich mir sicher, werden wir auch nichts erleben. Aber wenn wir diese Erwartung haben, wenn wir diese Haltung haben, dann dürfen wir erleben, wie das, was wir erwarten, auch Realität wird durch Gottes Gnade. Amen. Wie komme ich zu dieser Haltung? Wie schaffe ich es, diese Realität in meinem Leben zu bekommen, diese Erwartung? Meine Frau sagt, dass ich ein Talent bekommen habe. Du fragst dich, welches Talent? Mir fällt es relativ einfach, mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln zu Hause ein geniales Gericht zu kochen. Ich weiß, es ist ein bisschen Eigenlob, aber ich bin davon überzeugt, dass ich gut kochen kann. Also darf ich sehr, sehr gern selber mal davon überzeugen. Vor allen Dingen schaffe ich es, mit den unterschiedlichsten Gerichten, die wir zu Hause haben, noch etwas sehr, sehr Leckeres zu kreieren. Das ist für meine Frau ein Talent. Wisst ihr, warum ich das kann? Ich möchte dir sagen, du weißt gar nicht, wie viele unterschiedlichsten Instagram-Reels ich mir reingezogen habe zu dem Thema Essen. Ich liebe es, Videos zu schauen, wie andere kochen. Da gehe ich voll auf. Wie Leute draußen kochen, auf den Stein kochen, zu Hause kochen, mit Feuer kochen. Das ist so voll mein Ding. Und weil ich mich die ganze Zeit mit diesen Videos beschäftige, fällt es mir selber einfach, das umzusetzen, was ich da sehe. Und viele lächeln mich schon an, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Um diese Haltung des Geistes, so nenne ich sie mal, zu bekommen, ist es extrem wichtig, dass du überhaupt erstmal anfängst, dich mit dieser Haltung zu beschäftigen. Beschäftige dich mit dem Geist Gottes. Lies die Bibelstellen über den Geist Gottes. Beschäftige dich mit den Geschichten. Hör von anderen Menschen, wie sie den Geist Gottes erlebt haben. Wie gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, es geht nicht um ein Schema, es geht um eine Haltung. Aber um diese Haltung zu bekommen, müssen wir uns erstmal mit diesem Geist Gottes beschäftigen. Wenn du heute Morgen hier bist und bis jetzt dich noch nicht um den Geist Gottes gekümmert hast, dann will ich dich ermutigen, fang an, dich mit dieser Kraft aus der Höhe zu beschäftigen. Fang an zu lesen und zu hören, was der Geist Gottes wirkt. Weil durch dieses Beschäftigen wirst du eine Haltung empfangen. Und diese Haltung wird dazu beitragen, dass du Erwartungen an Gott selber hast, die er erfüllen möchte. Davon bin ich überzeugt. Haltung und Erwartungen sind in meiner Opinion das richtige Wort. Amen. Und dies bekommen wir, indem wir uns mit ihm und seinem Geist und der Kraft beschäftigen. Dies war das im Alltag. Für Paulus und für andere ist der Geist Gottes kein Hobby, sondern er ist Alltag. Aber ich möchte auch ganz, ganz kurz auf die Kirche selber eingehen. Warum ist mir in dieser ganzen Thematik die Kirche auch wichtig? Ich habe schon viele, viele Bilder oder Kirche hat für mich schon immer viele Prozesse durchlaufen, sage ich mal so. Ich habe mich mit 15 Jahren für Jesus entschieden und für mich war ab diesen 15 Jahren klar, ich will eigentlich nur noch in Gemeinde sein. Ich heiße Samuel. Und der Samuel, der Prophet im Alten Testament, er lebte im Hause Gottes. Das war für mich so das, was ich schon immer wollte. Ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte gar nichts machen. Ich wollte einfach nur im Haus Gottes sein und für ihn arbeiten. Leute mussten mich ermutigen, mach doch noch eine Ausbildung. Habe ich am Ende nicht getan, ich bin direkt Pastor geworden. Und dann war ich Pastor. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen geswitcht. Und Kirche wurde für mich nur noch Arbeit. Und ich bin auch ganz ehrlich mit euch, manchmal auch einfach nur eine Last. Kirche war am Ende des Tages, Gottesdienste waren für mich Arbeit und auch manchmal eine Last. So, ey, wieso dürfen die anderen sonntags zu Hause sein und Kaffee trinken und ich muss unbedingt herkommen? Ich weiß, Gott hat mich verändert, ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin gerne hier heute Morgen. Aber und irgendwann hat Gott mich verändert und gelenkt und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich ihm zu 100% dankbar bin. Warum liebe ich Kirche so sehr? Weil Kirche auf jeden Fall das Date in der Woche ist, wo die Gegenwart Gottes auf jeden Fall da sein wird. Vielleicht schaffen wir es nicht, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags in die Gegenwart Gottes zu treten, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir in die Kirche, wenn wir in die Gemeinde kommen, ist das Date der Woche, wo seine Gegenwart auf jeden Fall da sein wird. Und mit seiner Gegenwart wird er auf jeden Fall da sein. Und ein Gebet, was ich immer wieder spreche vor dem Gebet ist, Gott, hilf mir, indem ich dich ehre, dass ich Glauben habe, dass du heute Morgen etwas tust. Denn jede Gegenwart Gottes heißt eigentlich, Gott kann etwas tun. Ich weiß nicht, ob du das so vor Augen geführt hast. Ich weiß nicht mehr, was für eine Erwartung du heute Morgen hergekommen bist. Aber jede Gegenwart Gottes beinhaltet, dass Gott etwas tun möchte. Und ich habe angefangen, mit Erwartungen in den Gottesdienst zu gehen und zu sagen, Gott, ich will dich ehren, indem ich dir glaube, dass du heute Morgen etwas tust. Und vielleicht haben wir manchmal eine verdrehte Vorstellung davon, wie Gott handelt oder was er tun möchte. Aber was wir erleben dürfen, ist, dass er etwas tun möchte, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Ich möchte die herausfordernde Frage stellen, wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Was war deine Intention? Was waren deine Gedanken? Was war in deinem Herzen? Ich weiß es nicht und ich will darüber auch gar nicht urteilen, aber worüber ich uns überzeugen möchte, ist, dass wenn du freitags in die Jugend oder auch sonntags hierher kommst, dass du mit einem glaubensvollen und erwartenden Herzen hierher kommen darfst, dass Gott etwas tun möchte. Denn er hat verheißen, dass er da ist, wenn Menschen sich treffen, und er hat verheißen, dass er wirken möchte, wenn er da ist. Petrus hat zu der Menge gesagt, warum seid ihr erstaunt, dass dieser Mann geht, denn Gott ist hier. Und diese Haltung, die will ich für mein Leben haben. Ich will nicht erstaunt sein, dass wenn ich in seine Gegenwart komme, dass was passiert. Ich will dankbar sein. Ich will Erwartungen haben. Aber ich möchte nicht erstaunt sein. Und das ist so wichtig, wenn es auch um seine Kirche, um seine Braut und vor allen Dingen auch um seine Gegenwart geht. Unausgesprochene Erwartungen sind ja so der Beziehungskiller schlechthin. Wenn du in einer Ehe bist, wenn du in einer Beziehung bist, merkst du immer wieder, wenn dein Partner seine Erwartungen nicht kommuniziert, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber bei Gott gibt es das nicht. Denn er hat seine Erwartungen nicht ausgesprochen. Seine Aussagen, sie sind klar. Die Frage ist nur, ob sie für uns klar sind. Und deswegen will ich dich ermutigen, und damit darf das Worship-Team nach vorne kommen, dass wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dass du eine Erwartungshaltung hast, dass er etwas tun möchte. Und wir haben heute Morgen uns dafür entschieden, dass wir nach dem Gottesdienst, oder nach der Predigt meine ich, eine längere Gebetszeit haben, weil wir die Gegenwart Gottes genießen wollen und vor allen Dingen erwarten wollen, dass er jetzt hier etwas tut. Du musst nicht auf eine Konferenz sein, du musst nicht unter Tausenden von Menschen sein, sondern du darfst einfach erwarten, dass er heute Morgen etwas tut. Wie gesagt, wir sind nicht Gott, ich bin nicht Gott, ich kann dir nicht versprechen, was nicht auf seinem Herzen ist. Aber was ich dir versprechen kann, ist, wenn wir jetzt gemeinsam in die Gegenwart Gottes gehen und diese Erwartungshaltung haben, dass er dir begegnen möchte. Ihr dürft schon sehr, sehr gerne schon mal spielen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Das wissen ja viele von euch. Und ich kam heute Morgen hier an und habe die Kaffeemaschine gesehen und habe gemerkt, oh, man kann sich ja vor dem Gottesdienst schon einen Kaffee rauslassen. Das hat mich voll begeistert. Eine sehr gute Eigenschaft an dieser Kirche. Und ich habe mir den ersten Kaffee rausgelassen und habe den Cappuccino getrunken. Und so 10 Minuten später schaue ich diese Maschine an und denke mir, also jetzt könnte ich dir aber schon noch einen rauslassen. Und ich habe so mit mir selber gehadert, so, okay, Sammy, du hast erst vor 10 Minuten eingetrunken, ist es wirklich notwendig? Und ich glaube, der Punkt ist folgender, weil ich wusste, so ein bisschen der Schwabe in mir, dass es kostenlos ist, wollte ich es halt nochmal nehmen. Und da bin ich ganz ehrlich mit euch, ich glaube, jeder zweite von hier denkt genauso, also ihr braucht jetzt mich gar nicht auslachen. Ich dachte mir, weil es kostenlos ist, wollte ich es mir nochmal nehmen. Jetzt gerade, als ich zu euch spreche und diese Kaffeemaschine gesehen habe, denke ich mir, genauso sollte es doch eigentlich auch mit dem Geist Gottes sein, oder? Ja, Jesus ist vor uns am Kreuz gestorben und es war ein sehr, sehr hoher Preis, den er bezahlt hat. Wenn wir sein Gnadengeschenk angenommen haben, sagt uns die Bibel, ist die Kraft aus der Höhe mit dabei und sie ist kostenlos. Und in dem Fall dürfen wir sehr, sehr gerne die Haltung haben, Gott, weil es kostenlos ist, will ich es nochmal nehmen, will ich es nochmal nehmen und will ich es nochmal nehmen. Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, für die, die wollen, für die, die können. Und wir werden jetzt in die Gegenwart Gottes gehen und ich will beten, dass der Himmel jetzt geöffnet wird über uns und dass der Geist Gottes zu uns spricht und dass er uns begegnet. Aber ich will auch für dich und dein Herz beten, dass du jetzt bereit bist, einfach dass dein Gott dir heute Morgen begegnet. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage, und es wäre schön, wenn wir unsere Augen schließen oder du einfach auf den Boden schaust, falls du das nicht möchtest, als Zeichen des Respektes zu dem anderen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast dieses Geschenk des Kreuzes und der Gegenwart noch gar nicht angenommen. Vielleicht war das für dich nur Geschichte, etwas, was vielleicht du im Religionsunterricht gelesen hast. Aber der kleine Mann vorne erzählt so, als ob das Realität ist und vor allem erfahrbar ist. Und ja, es ist heute Morgen erfahrbar. Das, was damals geschehen ist, kann heute in deinem Leben Realität werden. Und ich möchte für dich beten, wenn du hier bist und sagst, du möchtest diesen Gott kennenlernen. Wenn du hier bist und sagst, ey, ich kenne das Kreuz nicht, ich kenne Jesus nicht, ich kenne Gott nicht, aber ich will ihn kennenlernen. Dann will ich sehr, sehr gern für dich beten, dass ein Stein ins Rollen gerät, sodass dieser Gott dir begegnet. Falls du hier bist und dieses Gebet wünschst, dann melde dich doch ganz kurz, damit ich weiß, wem ich beten darf. Halleluja. Halleluja. Falls du heute Morgen hier bist und merkst, dass dein Herz noch gar nicht bereit ist, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen, vielleicht bist du auch heute Morgen hier und hast schon viel vom Geist Gottes gehört, aber hast ihn eigentlich noch nicht die Chance gegeben, sich selber vorzustellen und an deinem Herzen zu arbeiten. Als du hier bist und sagst, mit der Thematik kann ich noch nichts anfangen, aber ich würde sehr, sehr gerne erleben, wie der Geist Gottes, wie das Übernatürliche in meinem Leben ist, dann will ich auch jetzt für dich beten. Ich möchte ein glaubensvolles Gebet sprechen, dass der Geist Gottes dir heute Morgen begegnet, sodass er dich selber vorstellt und du selber erleben kannst durch ihn, wie es heißt, in seiner Kraft und Autorität zu leben. Wenn du hier bist und dieses Gebet wünschst, dann melde dich doch ganz kurz, damit ich weiß, wen ich beten darf. Halleluja, Herr. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diesen Moment, den du gerade kreiert hast, Herr. Ein Moment des Himmels. Vater, du möchtest den Himmel über uns öffnen. Geist Gottes, du möchtest durch sie reinwehen. Du möchtest unsere Herzen erreichen. Du möchtest uns erreichen. Und du siehst jede Hand, die sich gerade gemeldet hat, Herr. Heiliger Geist, ich bin dir so dankbar, dass du selber nicht spooky bist, dass du selber nicht komisch bist, sondern dass du uns so begegnest, wie wir es brauchen und dass du uns selber Glauben schenken möchtest, Herr. Und gerade diese Hände, die sich gemeldet haben, ich bete, Geist Gottes, dass du es bist, der Glauben schenkt, dass du es bist, der Begegnung schenkst. Nicht irgendwelche Menschen, Herr, nicht irgendwelche menschlichen Bewegungen, sondern die übernatürliche Bewegung des Geistes, das bete ich in Jesu Namen, Herr. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du wirklich Kraft und Gnade schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe es vorher nicht geklärt, aber ich hoffe, ich kriege nicht auf den Deckel. Aber ich werde hinten stehen und sehr, sehr gern Gebet anbieten. Und falls die Gebetshelfer hier aus der Kirche auch sich frei fühlen, dürfen sie auch sehr, sehr gern nach hinten kommen. Falls du Gebet wünschst, darfst du auf uns zukommen, weil wir glauben, dass der Himmel heute Morgen geöffnet ist über uns. Lasst uns Gott eine Antwort geben auf das, was wir gehört haben. Amen.